Und wir schauen nochmal rein in das Buch der Offenbarung. Heute der letzte Sonntag und den vier, da gibt es noch so vieles zu entdecken. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe in den letzten Wochen richtig Freude bekommen an diesem Thema. Also nicht nur an diesem Thema, nicht nur an dem Buch der Offenbarung, sondern auch an diesem Ausblick, der da drin steckt. An diesem Ausblick auf das, was kommt, aber auch vor allen Dingen diesen Einblick in das, was eigentlich schon längst da ist. Was wir nicht wahrnehmen, was wir nicht so sehen, was jetzt nicht im Irdischen für uns greifbar ist, aber was doch schon da ist. Und da ist eine richtige Freude bei mir gewachsen, so eine richtige Ewigkeitsfreude, die schon angefangen hat und die weitergeht. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dann freut es mich noch umso mehr. Aber ich lade euch ein, vielleicht in diesem Buch noch mal ein bisschen weiter zu graben, auch immer noch mal ein bisschen weiter zu lesen und zu schauen. Nicht, weil es darum geht, alles zu verstehen bis ins Kleinste und auch nicht einen Fahrplan zu entwickeln für die Zukunft, weil ich glaube, das ist nicht der eigentliche Fokus dieses Buchs der Offenbarung, diese Visionen, die Jesus dem Johannes schenkt und ihm sagt, dass er sie aufschreiben soll, sondern eben, ich habe es oft erwähnt in dieser Themenreihe, ein Trostbuch für bedrängte Christen. Wir fühlen uns noch nicht immer so bedrängt. Aber ganz ehrlich, meine Seele ist es manchmal. Auch wenn die äußeren Umstände vielleicht gut sind und keine großen Bedrängungen in den äußeren Umständen da sind, aber manchmal berührt es einen doch innerlich, wenn man sich all das anguckt und all das wahrnimmt und auch da. Ja, wir singen eben, wir haben diese zwei Lieder eben gesungen und ich fand die super gut, weil da so viel Kraft drin steckt. Ne? Dieser Name Jesu, der so wunderbar ist und nichts kann ihn halten und er ist größer, er steht über allem. Und da ist dieser Gott, der das Meer teilt, dem nichts unmöglich ist. Und ich merke, wie gut es mir tut, diese Dinge auszusprechen, diese Lieder zu singen und diese Kraft in diesen Worten zu spüren. Und da merke ich auch, ich habe eine Sehnsucht danach. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass das erfahrbar ist. Dass das eine Wirklichkeit ist, dass ich meine Hoffnung, mein Herz in diese Verheißungen hineinlegen darf und erleben darf, wie dieser allmächtige Gott, der auf dem Thron sitzt, schon jetzt immer wieder erfahrbar, erlebbar wird, Wirklichkeit wird in unserem Leben und vor allen Dingen darüber hinaus. Und das ist für mich ist das ein großer Trost. Mir tut das richtig gut und ich hoffe, euch auch. Deswegen freue ich mich mit euch heute nochmal wieder reinzugucken. Wir hatten verschiedene Themen schon angeschaut. Wir haben vorne angefangen in der Offenbarung und festgestellt, Christus steht im Fokus. Christus steht im Fokus. Nicht das Böse steht im Fokus dieses Buches, sondern der auferstandene Jesus Christus, der im Zentrum ist, der die Menschen, die zu ihm gehört, um sich versammelt, der in ihrer Mitte steht und der Fokus sein will. Wir haben gesehen, wie vor dem Thron Gottes, wo Christus drauf sitzt, als das Lamm, wie da Fürsorge für die Menschen ist, die zu ihm gehören, wie er alle Tränen abwischt, wie er alle Tränen sammelt, wie er Heilung schenkt denen, die bei ihm sind. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie das ist, dass er den Sieg errungen hat, wie dieser Sieg errungen ist und dass es der Plan Gottes schon durch die ganze Weltgeschichte hindurch war, uns, die wir zu ihm gehören, wieder zu sich zu holen, in seine Gegenwart hinein. Und heute gucken wir uns diesen letzten Abschnitt an, in das vorletzte Kapitel der Offenbarung gehen wir rein, Kapitel 21. Ich wurde letzte Woche gefragt von jemandem, ist gut, das will ich noch gerade aufgreifen, und sagen, ja, wie ist denn das mit der Offenbarung? Ist das denn jetzt schon oder kommt das erst noch? Wie ist denn das? Und vielleicht war ich da letzte Woche auch nicht klar genug bei dem, was da geschehen ist. Und es ist auch nicht immer so ganz klar in der Offenbarung. Manches von dem, was Johannes da sieht, ist auch schon geschehen. Also der Drache ist schon auf die Erde geworfen von dem, wo wir letzte Woche waren. Und wir spüren das hier in unserem Miteinander, dass der irgendwie noch Einfluss hat auf hier und versucht, die zu seinem Volk zu gehören, zu verschlingen, wie das in diesem Text hieß letzte Woche. Das ist schon passiert, aber die Erfüllung dieses Ganzen, dass dann wirklich alles, die neue Himmel und neue Erde entsteht, wo wir heute nachgucken, das steht natürlich auch noch aus. Insofern verschwimmt dieses Zeitbild in dieser Offenbarung, verschwimmt auch immer. Da sind alte Prophezeiungen, die aufgegriffen werden. Dann ist das, was Jesus schon gemacht hat, kommt drin vor, aber auch das, was in Zukunft noch kommt. Die Freude, die bei mir gewachsen ist, ich dachte, ich lade euch an dieser Stelle nochmal ein. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Ja. Aschermittwoch geht's los, bis Ostern, Fastenzeit. Ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr was macht in der Fastenzeit. Ich würde euch gerne ermutigen, mal drüber nachzudenken, nicht einfach nur was wegzulassen. Also ich glaube, es tut einem schon gut, zu sagen, hier, ich verzichte mal auf Süßigkeiten oder das Bier lasse ich mal weg ein paar Wochen oder was auch immer. Ne? Also gibt es ja viele, das tut unserem Körper auch gut, gut so eine Zeit einzubauen, aber nicht nur was weglassen, sondern auch was zufügen. Und mich hat das echt angesprochen, dass ich mir dachte, vielleicht lade ich dich ein, dir mal so Ewigkeitsperspektive oder diese Perspektive des Sieges Jesus Christi über die gefallene Welt dir einzuverleiben. Vielleicht nutzt du diese Gelegenheit dieser nächsten 6 Wochen zu sagen, ich nehme mir jeden Tag einen Bibelabschnitt vor und den lese ich. Die Wahrheit des Wortes Gottes nehme ich in mich auf. Ich lese ein Evangelium von vorne bis hinten durch und jeden Tag nehme ich so einen kurzen Abschnitt. Ich möchte dich ermutigen, es gibt bestimmt auch super Apps, ne? Also gibt ja alle, die dir bestimmt auch jeden Tag das häppchenweise zufügen, wo du gucken kannst, was das ist und Bibellesepläne und so weiter. Ich habe jetzt nicht das eine, wo ich sage, nimm das, aber ich würde dich gerne einladen zu überlegen, ob du diese Fastenzeit auch so nutzen kannst, nochmal dieses Wort Gottes, diese Perspektive, die da drin liegt, für unser Leben, für das, was kommt, nochmal ganz neu in dich aufzunehmen. Und jetzt gehen wir in den Text für heute rein. Letztes Mal habe ich groß gesagt, oh, ich lese euch 4 Folien vor oder was, ne? Und habe nach 3 aufgehört und habe es nicht gemerkt. Also herzliche Einladung, wenn ihr das merkt und hier sitzt, der hat es gerade nicht mitgekriegt, dann bitte meldet euch und sagt Bescheid, da fehlt noch ein Stück Text. Ich habe euch da ein bisschen Text unterschlagen letztes Mal. Ich hoffe, ihr seid trotzdem mit dem Inhalt irgendwie klargekommen. Heute sind es nur 2, ja? Also dürft ihr wieder mitzählen, 2 Folien, die ich euch vorlese. Aus dem Kapitel 21 der Offenbarung. Und jetzt lese ich es euch vor. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ein wundervoller Text, wie ich finde. Ein Wahnsinnstext. Was da drin steckt leider hört man diesen Text häufig auf Trauerfeiern, wo dann davon berichtet wird, dass der Tod keine Macht mehr haben wird. Ich finde, wir sollten viel mehr darüber reden, weil es ist wirklich ein Trost, dieser Text ist ein Trost, dass all das, was uns in Beklemmung hält, aufhören wird. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2026 und das ist der Text dazu. In diesem Kontext steht diese Jahreslosung, im Kontext dieser Ausblick in die Herrlichkeit, in diese neue Welt, diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Siehe, ich mache alles neu. Ich habe an Silvester schon kurz drüber gesprochen, über diese Jahreslosung und auch erwähnt, dass dieses Alles ja schon auch herausfordernd sein kann. Alles neu. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Vielleicht ist es auch die Frage, warum eigentlich? Warum muss eigentlich alles neu werden? Können wir uns nicht auf das beschränken, was schlecht war? Und das, was gut war, können wir doch behalten, oder? Und das kann doch bleiben. Warum muss alles neu werden? Aber was meint denn der auf dem Thron sitzt, wenn er sagt, ich mache alles neu? Was steckt denn drin in diesem Kontext, den wir eben da auch gelesen haben, auf diesen Blick, was alles meint? Und da schauen wir mal ein bisschen rein. Und den ersten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Neuer Himmel und neue Erde. vielleicht kurzer Einblick, da steht, es wird kein Meer mehr geben. Das ist ein bisschen schade, ne? Also für alle, die gerne in Urlaub fahren ans Meer, es wird kein Meer mehr geben. Ich glaube, das ist nicht so gemeint, dass es und das Meer, was wir lieben, mit Sandstrand und so nicht mehr geben wird und wir nicht mehr in den Urlaub fahren können und Malle irgendwie nicht mehr da ist, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist nicht gemeint damit. Das Meer ist ein Bild in der Bibel, was sich durch die ganze Bibel durchzieht für die dunkle, chaotische Macht des Bösen, könnte man auch sagen. Eine dunkle, chaotische Macht, die immer wieder versucht, die Pläne Gottes und das Volk Gottes zu vernichten. Dafür steht das Meer immer wieder als Bild. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es auch eher hier gemeint. Es geht nicht um das Meer an sich als das Wasser, sondern das, was wir hier erzählt kriegen, auch Himmel ist in diesem Kontext nicht Himmel, wo wir nach oben gucken. Ja, also mit den Kindern, das ist ja auch immer so schön, wenn du dann von dem Himmel redest und der Opa ist auch schon im Himmel und dann guckt man nach oben und dann... Also ja, das ist ja dieses Bild, ne? Aber der Himmel meint in diesem Kontext ja eigentlich was anderes. Der Himmel ist nicht das Firmament, so die Atmosphäre unseres Planeten, die wir halt irgendwie blau leuchten sehen oder darüber hinaus, sondern der Himmel ist eine unsichtbare Dimension, eine unsichtbare Welt. Himmel und Erde. Wenn die Bilder, die wir so vom Himmel kennen, aus so diesem den Erzählungen oder den Vorstellungen oder auch von alten Gemälden und so weiter. Das ist aus meiner Sicht, vielleicht geht es dir ähnlich, nicht unbedingt immer das Attraktivste, was man sich wünscht. Das vermischt sich mir ein bisschen zu sehr mit dem Himmel. Da sieht man irgendwelche Engel, die auf Wolken sitzen. Ja klar, im Himmel sind die Wolken, also muss das da irgendwo sein. Da ist nichts. Ja, also ich glaube, wir sehen uns auch nicht danach, durch irgendwelche Wolkenschlösser zu schweben. Weiß ich nicht, also ich zumindest nicht. Vielleicht mal eine coole Erfahrung, würde ich auch mal machen. Aber wenn ich mir das als Ewigkeit vorstelle, kann das schon Unbehagen auslösen. Verstehe ich. Da ist irgendwas, was wir nicht kennen, was in den Vorstellungen der Leute scheinbar nicht das ist, was unserem Leben Sinn gibt, oder? Wir alle sehnen uns nach Sinn. Wir brauchen etwas zu tun im Leben. Und das ist dann alles nicht mehr da? Was machen wir denn die ganze Zeit? Was ist denn das, was uns emotional abholt, wo wir leidenschaftlich mit dabei sind? Gibt es das dann alles nicht mehr? Langweilig ohne Ende, oder? Also wenn ich gucke, Sport, ne? Olympische Spiele, letzte Woche darüber gesprochen. Ich halte mich jetzt knapp. Wettkampf, du willst besser sein als der andere. Ne? Das heißt, es geht darum, wir lösen Probleme den ganzen Tag und das löst Leidenschaft bei uns aus. Das ist Teil unserer Gottebenbildlichkeit, dass wir kreativ sind. Wir versuchen für Probleme, die wir haben, Lösungen zu finden. Das ist im Wirtschaftlichen so, wenn du irgendwie da irgendwo arbeitest, wenn du irgendwelche Dinge baust, Maschinen baust, geht es darum, etwas weiterzuentwickeln, ein Problem, eine Herausforderung zu lösen. Vielleicht bist du eher der soziale Typ, du willst Menschen helfen. Du lebst davon, anderen zu helfen. Ja, wenn auf einmal gar keine Not mehr da ist, wenn die alles haben, was sie brauchen, was machst du denn dann? Was ist denn dann der Sinn deines Lebens? Kreatives, Schöne entstehen zu lassen, wenn das alles schon da ist? Also wenn das die Ewigkeit ist, dass wir nichts mehr zu tun haben, das weiß ich nicht, ob mich das zieht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Bild vom Himmel ist, was eigentlich die Bibel uns malt. Was eigentlich diese Perspektive ist, um die es geht. Genesis 1, Vers 1, der erste Vers der Bibel, da heißt es, nee, nochmal zurück, der steht schon da, danke. Der steht schon da. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was schuf Gott denn da? Was ist mit diesem Himmel hier gemeint? Es ist einfach nur das Firmament, also Land, Luft. Oder ist der Himmel, über den wir reden, wenn wir über Himmel reden, ein Teil von dieser Welt, ein Teil von dieser Schöpfung Gottes? Natürlich könnte man dann die Frage stellen, ja, wo kommt Gott denn her? Wo ist er denn? Ja, an dieser Frage, seit tausenden Jahren hängen wir an dieser Frage. War zuerst das Huhn, also die Henne oder das Ei? Ja, wie ist das mit Gott? Wo kommt Gott her? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht Gott. Das werden wir dann hoffentlich mal irgendwann sehen, wie das sein wird. Aber der Himmel ist aus meiner Sicht nicht das ganz andere von der Welt, in der wir leben. Der Himmel ist aus meiner Sicht der unsichtbare Teil dieser Welt, in der wir leben. Es gibt die sichtbare Welt und es gibt die unsichtbare Welt. Zwei Teile. Vielleicht sogar sowas wie zwei Seiten einer Medaille. Da ist der Zugang zu. Da ist die Verbindung nicht mehr da. Spätestens seit dem Sündenfall, würde ich sagen, ist die Verbindung nicht mehr da. Inwieweit die vorher offen war, ganz genau, oder was da wie, ich weiß es nicht. Und es ist Gott gewollt, dass die Verbindung zu ist, dass wir nicht alles wahrnehmen in der unsichtbaren Welt. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass dieser Zugang erstmal zu war, weil als sündige Menschen, die nicht in der Gegenwart Gottes sein können, wäre das fatal für uns. Es wäre die Vernichtung. Aber Jesus hat die Verbindung wiederhergestellt zwischen dieser unsichtbaren und dieser sichtbaren Welt. Da gibt es wieder einen Zugang, auch wenn sie noch nicht vollkommen da ist. Im Alten Testament, in den Psalmen, lesen wir das ganz oft, wenn Gott angebetet wird, dass es dann heißt, Gott, der Gott des Himmels, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott des Himmels und der Erde. Also das wird nicht auseinandergenommen, sondern der, der beides gemacht hat, so wird er angebetet im Alten Testament. Zwei Seiten einer Medaille. Ich habe euch einen kleinen Text mitgebracht, den lese ich euch jetzt vor, von Tom Wright, N.T. Wright, ein anglikanischer Bischof und großer Theologe. Er hat eine Kommentarreihe geschrieben, die ich sehr empfehlenswert finde. Hier auch zum Buch der Offenbarung, Offenbarung für heute heißt das. Und er geht auch ein bisschen auf das ein und ich habe euch einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht. Er schreibt, es geht nicht darum und es ist auch nie darum gegangen, dass der Himmel die vollkommene Welt ist, in die wir eines Tages vielleicht umziehen werden, und die Erde, der heruntergekommene, zweitklassige, vorübergehende Aufenthaltsort, den wir eines Tages dankbar und für immer verlassen werden. Wie wir im ganzen Buch, damit meint er zum einen seinen Kommentar zur Offenbarung, aber damit logischerweise auch das Buch der Offenbarung, im ganzen Buch wieder und wieder gesehen haben, ist die Erde ein wunderbarer Teil von Gottes wunderbarer Schöpfung. Und wenn der Himmel auch der Wohnort Gottes ist, ist er doch auch der Ort, wo das Meer als Erinnerung an die Mächte des Bösen steht. Das geht so weit, dass im Himmel sogar Krieg ausbricht. Haben wir letzte Woche uns angeguckt. Gottes zweiteilige Welt, Himmel und Erde, braucht Erneuerung in beiden Teilen. Wenn das geschafft ist, dann bleibt uns nicht nur ein neuer Himmel, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde. Die beiden sind vollständig und für immer miteinander verbunden. Und auch wenn dieses Bild auch jetzt für uns auch immer wieder Fragen mit sich bringt und wir nicht genau wissen, wie und was genau wie, so merke ich, es ist nicht diese Weltflucht. Es ist nicht dieses, okay, es geht alles kaputt und alles, was wir kennen und alles, was wir lieben und alles das, was unser Leben irgendwie ausmacht, ist weg. Und dann kommt irgendwas ganz Neues, was so ganz anders ist. Ich glaube nicht, dass das die Perspektive ist. Auch Jesus, er redet in den sogenannten Endzeitreden. Im Matthäus-Evangelium können wir das nachlesen. Da spricht er davon, dass die Art und Weise, wie wir hier leben, wie wir mit den anvertrauten Gaben umgehen, dass die Auswirkungen haben auf das Reich Gottes, auf das, was einmal kommt. Nicht im Sinn von Wertigkeiten. Aber das wird nicht egal sein. Da gibt es eine Verbindung. Und am Ende, was wir gerade gelesen haben, bei Neue Himmel und Neue Erde, da lesen wir von, dass auf einmal das Volk Gottes in der Mitte ist, um den Thron Gottes herum, mit Jesus. Also die sind auf einmal da. Da kommt die Braut auf die Erde. Und es wird nicht beschrieben, dass die ganzen Menschen auf einmal in den Himmel gehen. Und es wird auch nicht beschrieben, dass Jesus vom Himmel kommt und einfach auf die Erde geht, sondern das ist auf einmal miteinander da. Die sind auf einmal alle zusammen. Das neue Jerusalem, was aus dem Volk Gottes besteht, die sind auf einmal auf der Erde und gleichzeitig ist es der Himmel. In Kolosser 3, Vers 3 schreibt Paulus etwas, was ein bisschen uns ein Schlüssel für dieses Bild sein könnte. Paulus schreibt, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Man könnte also sagen, unser Leben ist mit dem Messias zusammen in Gott verborgen. Wenn jemand zu ihm gehört, dann lebt er weiter auf dieser Erde, wie wir jetzt gerade. Er hat aber auch als Geschenk von Gott ein neues, verborgenes Leben, das Teil einer verborgenen Wirklichkeit ist, wird, die am letzten Tag, wenn alles offenbar wird, erscheinen wird. Also schon jetzt leben die, die zum Messias gehören, in dieser verborgenen Wirklichkeit. Schon jetzt gehörst du zum Himmel. Es ist schon da. Es kommt nicht irgendwann. Wir sehen es nur nicht. Es ist noch verborgen. Es ist noch nicht sichtbar. Ein neuer Himmel, eine neue Erde und mein zweiter Punkt, das neue Jerusalem. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Jerusalem, warum Jerusalem? Weil es so, Jerusalem steht für etwas. Jerusalem steht für den Ort, an dem Gott unter den Menschen Wohnung genommen hat. In Jerusalem stand der Tempel. Der Tempel, der Ort, wo Gott mit seinem Geist eingezogen ist. Im Allerheiligsten. Wo keiner rein durfte. Nur der hohe Priester einmal im Jahr, um Opfer darzubringen. Und für Versöhnung zu bitten, weil die Versöhnung noch nicht da war. Vorher ist Gott in dem Zelt, in der Stiftshütte eingezogen, als das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wurde. Und da gab es auch dieses Allerheiligste und er war mit dem Volk unterwegs. Es steht, Jerusalem steht für die Gegenwart Gottes, für diesen Tempel, um den es geht. Der Ort, an dem Gott wohnt, der Ort, an dem er bei den Menschen ist. Und Jesus macht deutlich, durch ihn brauchst du eigentlich keinen Tempel mehr. Ja, wir erinnern uns vielleicht, und habt das schon mal gehört, an Karfreitag ist der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste trennt, wo keiner reingehen durfte, ist von oben nach unten eingerissen. Also der Zugang war offen. Der Zugang in die Gegenwart Gottes war offen. Und im Neuen Testament lesen wir, dass wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind. Also Gottes Geist ist in dieser Welt unterwegs und er nimmt Wohnung in den Menschen. Deswegen brauchen wir kein Haus, wo Gott wohnt, sondern er ist bei den Menschen. Und hier wird dieses Bild nochmal aufgegriffen, dass der Messias selbst mitten unter den Menschen ist. Nicht nur so stückweise, wie es in uns funktioniert, sondern vollkommen. Er wird da sein, er wird da wohnen. Seine Gegenwart. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Es gibt ein paar Bilder in diesem Text, die uns vielleicht ein bisschen näher ranführen, was das vielleicht bedeuten könnte. Und das erste ist die Braut und der Bräutigam. Die Braut und der Bräutigam, sie sind vereint. In Offenbarung 19 lesen wir zwei Kapitel vorher, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Die Hochzeit des Lammes. Christus, das Lamm Gottes, der Messias ist der Bräutigam. Und die zu ihm gehören, das ist die Braut. Die Gemeinde ist die Braut. Das Volk Gottes ist die Braut Christi. Und es wird als absolutes Hammerfest beschrieben, wie das vonstatten gehen wird. Und alle werden Lob singen und preisen und da sein. Und es geht bei diesem Bild von Braut und Bräutigam nicht unbedingt um die Vereinigung dieser zwei, sondern es geht eigentlich um selig ist, wer mitfeiert an diesem Fest. Genauso steht es da. Also alle, die mit dabei sind, die das miterleben dürfen, wie diese Verbindung stattfindet, wie dieses Fest gefeiert wird, die dürfen sich glücklich schätzen. Da entsteht etwas ganz Besonderes. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir eine Sehnsucht haben nach Sinn in unserem Leben. Wir haben noch eine Sehnsucht, mindestens noch eine, und die heißt Verbundenheit. Wir sehnen uns danach, dazuzugehören. Wir sehnen uns danach, nicht allein zu sein. Wir sehnen uns danach, angenommen zu sein. Wichtig zu sein für jemanden. Geliebt zu sein, lieben zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es ihr wahrnehmt, aber das ist auch etwas, was in unserer Welt mehr und mehr schwierig wird. Durch verschiedenste Dinge. Durch natürlich den Individualismus, der überall da ist, wo man nur noch guckt, was für mich gut ist. Dadurch verliert man natürlich auch ein bisschen diese Verbindung zu dem Nächsten. Die viele Ablenkung, die wir haben. Wir schaffen es ja gar nicht mehr, mit all den Sachen, die auf uns einprasseln, wirklich Anteil zu nehmen am Gegenüber. Wirklich Teil einer Verbindung zu werden. Wir sind alle nur noch gestresst. Wer hat denn schon Zeit, sich einfach noch zu treffen und einfach was miteinander mal zu tun? Wenn ich das bei meinen Kindern schon sehe. Als ich in dem Alter war, wir waren einfach jeden Tag mit dem Fahrrad draußen und irgendwo unterwegs. Und wenn jemand gesagt hat, oh, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen, naja, dann musst du dir halt was einfallen lassen. Dann müsst ihr euch zusammen was einfallen lassen. Und dann fängst du an, irgendwas zu bauen, weil du gerade Lust drauf hast, irgendwas zu machen. Und ich merke mehr und mehr, wie schwer es unseren Kindern fällt, diese Eigenständigkeit zu leben. Einfach mal zu machen. Ich sage denen immer wieder, Langeweile ist die Geburtsstätte, die Brutstätte für Kreativität. Also freu dich, wenn du Ferien hast und es einfach mal langweilig ist. Wir brauchen das. Das ist wichtig. Aber wir können es nicht mehr. Und ich kann da nicht nur mit dem Finger auf die Kinder zeigen. Das geht mir ja selber so. Da hast du mal ein paar Minuten Zeit und setzt dich zu Hause hin. Ruckzuck hast du irgendwas in der Hand. Ne? Und wenn es das Handy ist und du guckst du nochmal da und guckst nochmal das. Also, und das nimmt uns raus aus dieser Verbundenheit, nach der wir uns eigentlich sehen. Der Trost hier ist, es wird diese Verbundenheit geben in einem Maß, die viel größer ist, als wir es vielleicht uns vorstellen können. Und es wird gut sein. Wir werden alle unseren Platz haben. Und wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Wer darf sein? Wer ist näher an dem Messias dran oder auch nicht? So eine vollkommene, eine in Gottes Shalom eingehüllte Verbundenheit. Noch ein Punkt mitgebracht, noch ein Bild, was da drin vorkommt. Wie das sein wird, wenn der Messias mitten unter den Menschen wohnt. Gerne mal die nächste Folie. Genau. Gott zeltet bei den Menschen. Das heißt in diesem Aspekt, er wird mitten unter ihnen sein. Er wohnt mitten unter ihnen. Aber dieses Wohnen, da steht tatsächlich das Wort Tabernakel. Habt ihr schon mal vielleicht gehört? Habt ihr schon mal was vom Tabernakel gehört? Kennt ihr nicht? Wir sind nicht katholisch. Also in der katholischen Kirche kennt jeder das Tabernakel. Das ist so ein kleines Kästchen auf dem Altar. Und in diesem Tabernakel, da sind die Obladen drin. Also ist das Brot vom Abendmahl, das wird da verschlossen. Das ist ein heiliger Ort sozusagen. Ist ein bisschen wie das Allerheiligste im Tempel früher. Nur natürlich mit Zugang, dass man ab und zu jeden Sonntag auch die Obladen wieder rausholen kann. Tabernakel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und das erste Mal in der Bibel wird das verwendet, als Gott in das Zelt einzieht. Eigentlich bedeutet das Wort, er zeltet. Gott zeltet. Und das ist so schön, weil das sind nicht die dicken Mauern, sondern das ist so in dem Bild, das ist einfach nur eine Zeltplane, das ist ganz nah. Da scheint Licht durch, da hörst du alles, was gesagt wird. Das ist so mitten dabei, nicht irgendwo abgeschirmt. Gott zeltet bei den Menschen. Und dann heißt es da, es wird keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Gottes Herrlichkeit ist nicht nur etwas, was in unserem Herzen manchmal zu spüren ist, wo wir uns nachsehnen und was Gott sei Dank manchmal erfahrbar wird, sondern wir werden es wirklich sehen. Wir werden es angreifen können. Wir werden es spüren. Es wird auf unserer Haut fühlbar sein, schätzungsweise. Es wird einfach präsent sein. Und deswegen, genau deswegen wird es kein Tod und kein Schmerz und kein Geschrei und keine Angst und all diese Dinge nicht mehr geben. Weil in Gottes Gegenwart da kein Raum für ist. Wenn unsere Kinder im Dunkeln Angst haben, dann haben wir ihnen immer gesagt, du brauchst keine Angst haben vor der Dunkelheit, weil das Licht Gottes ist größer. Und da, wo Licht ist, gibt es keine Dunkelheit. Und das ist wirklich wahr. Licht ist stärker als Dunkelheit. Und die Herrlichkeit Gottes ist stärker als all diese Dinge. Und das ist das, was den Unterschied macht, weshalb diese Sachen einfach nicht mehr da sein werden, weil er da ist. Und er mitten unter den Menschen wohnt. Deshalb zerfällt nichts. Deshalb ist dieser Auflösungszustand, diese Entropie in unserem Leben, die ist einfach weg, wo alles in sich zerfällt und alles irgendwie schlechter wird teilweise. Weil es in seiner Herrlichkeit das Leben nicht zerfällt. Und dann gibt es noch ein anderes Bild, was in diesem Kontext steht. Das ist das Bild vom Strom des Lebens. Verwurzelt im Strom des Lebens. Ihr habt das vielleicht gehört, da ist diese Quelle des Lebens. In dem Text habe ich vorgelesen und in Offenbarung 22 wird das Bild nochmal aufgegriffen. Da heißt es, der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt. Und in der Mitte der Hauptstraße, in diesem neuen Jerusalem, hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Dann heißt es noch, dass die Blätter dieser Bäume eben Heilung spenden und genau, dann geht es ein bisschen weiter. Eine Quelle, in der alles lebendig wird. Eine Quelle, die da ist mit dem Wasser des Lebens, wo das Leben fließt. Und wo das Leben nicht aufhört zu fließen, sondern da ist. und man verwurzelt ist in diesem neuen Jerusalem an dieser Quelle. Es ist ein Bild, was tatsächlich auch schon im Alten Testament vorkommt. In Hesekiel 47 gibt es eine Verheißung auf dieses Bild. Die Stelle habe ich euch auch mitgebracht, da heißt es: Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Ein Bild aus dem Alten Testament, was auf diesen neuen Bund hinweist, auf dieses, was kommen wird. Dieses Wasser des Lebens, dieser Strom des Lebens, der fließt und alles, wohin dieser Fluss kommt, wird gesund werden. Und jeder, der an diesem Fluss teil hat, wird leben. Und dieser Fluss ist in diesem neuen Jerusalem, der ist da, wo Gottes Gegenwart ist, da entspringt der und fließt hinaus. Kann es sein, dass dieser Fluss schon längst auch da ist? Nicht in dem Irdischen, nicht in dem Vergänglichen, nicht in unserem Körper, nicht auf dem Boden hier, aber in Gottes Geist. Die Gegenwart Gottes ist der Strom des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist das Wasser des Lebens. Und dieser Strom mit dem Heiligen Geist, der fließt schon längst. Der ist schon längst unterwegs. Und wer an dieser Quelle verwurzelt ist, wer in diesem Geist verwurzelt ist, der lebt. Oder er darf gesund werden. Wir haben in den letzten Wochen zweimal hier Gebet für Kranke angeboten von der Gemeindeleitung, von den Ältesten her. Und ich war überwältigt, ich habe es im Newsletter auch geschrieben, von über 20 Personen, die an diesen Abenden kamen und gesagt haben, ja, ich möchte dieses Gebet haben. Ich vertraue darauf, dass dieser Strom schon da ist. Weil sonst macht es keinen Sinn. Sonst können wir beten, wie wir wollen. Wenn dieser Strom nicht da ist, dann ist es so eine Willkür Gottes. Ne? Also so, ja, mal gucken, hier ist mal was. Sondern das ist die Grundlage dafür, dass dieser Strom fließt und dass wir, wenn Gott gnädig ist, auch was ganz in unserem Irdischen, auch in unserem Körperlichen davon auch schon was erleben dürfen. Und ich war bewegt davon, wie offen, wie vertrauensvoll ihr teilweise wart, als ihr kamt und die Hände aufgehalten habt und gesagt, ja, ich möchte. Ich möchte das erleben in meinem Herzen. Ich möchte das erleben, wie Gott mir begegnet, wie er sich meiner Not annimmt. Und umso bewegter war ich, dass da Menschen dabei waren, die eigentlich noch gar nicht persönlich Jesus begegnet sind. Das war so großartig, für die zu beten und ihnen das zuzusprechen und darum zu bitten, dass sie das erleben dürfen, wie der Auferstandene ihnen begegnet. Und tatsächlich, ich habe es im Newsletter auch geschrieben, dass auch wir Rückmeldungen hatten. Eine davon war tatsächlich eine von der Person, die eine sehr, sehr lange Krankheitsgeschichte hat, wo du eigentlich aus medizinischer Sicht sagst, da passiert gar nichts. Und es ist jetzt nicht so, dass die Person aufgestanden wäre und wie ein junges Reh weggesprungen wäre an diesem Abend, wäre auch schön gewesen, aber diese Person hat Besserung erlebt, hat was Heilsames gespürt in ihrem Herzen und dann auch in dem Bein, um das es ging, 2 Tage später. Und für die Person war klar, das muss an diesem Gebet gelegen haben. Es gibt keinen anderen Auslöser, warum das jetzt besser geworden sein könnte. Das muss dieses Gebet gewesen sein. Und ich dachte, wie schön, Gott, danke, dass dieser Strom ab und zu mal spürbar wird und wir uns danach ausstrecken dürfen. Verwurzelt im Strom des Lebens und dann wachsen Bäume links und rechts an diesem Strom, die mit diesen Wurzeln in diesem Strom drin hängen und das Leben entfalten. Und ich habe euch da auch nochmal was mit den Bäumen mitgebracht, ganz kurz. Xylon. Kennt alle ein Xylophon, oder? Habt ihr schon mal was davon gehört? Ja, also ein klingendes Holz sozusagen, ein Xylophon. Ein klingendes Holz, Xylon heißt, das griechische Wort heißt Holz, Baum oder einfach nur Pfahl. Also, wie soll man sagen, Baumaterial, hölzernes Baumaterial könnte man auch sagen. Und das ist das Wort, was in dieser Bibel, sich durch die Bibel immer wieder durchzieht bei unterschiedlichsten Dingen. Zum einen bei diesen Bäumen, ganz am Anfang, Genesis, der Garten Eden. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, Xylon. Und wir wissen alle, dass diese Bäume ein bisschen zum Verhängnis wurden oder der Schlüssel sind von dem Unfertigen, was noch fertig werden soll, weil das Essen von der Frucht dieses Baumes dazu geführt hat, dass der Garten zu war und der Mensch nicht mehr drin war. Und dann heißt es ganz unten, das haben wir eben gelesen, Offenbarung 22, an beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Also der Baum des Lebens, der für uns zu war, zu dem wir nicht mehr gehen konnten, der ist dann wieder da. Und der ist nicht nur einer davon da, sondern der ist überall in dieser Stadt, sind diese Bäume da. Und der bringt Früchte die ganze Zeit. Nicht nur einmal im Jahr, sondern die ganze Zeit bringt er Früchte. Und die Blätter spenden Heilung. Dieses Symbol des Lebens. Und spannend ist, dass das gleiche Wort für Baum auch an anderer Stelle in einem anderen Kontext vorkommt. 1. Petrus 2, Vers 24. An seinem eigenen Körper hat er, Jesus, unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ist das spannend. Das gleiche Wort, was hier verwendet wird, zum einen für diesen Baum, den lebensspendenden Baum, zum anderen für dieses Kreuz, an dem er erhöht wurde. An den Christus, also vielleicht müsste man das auch, Pfahl wird an anderer Stelle übersetzt, weil man sagt, das ist nicht nur das Kreuz, sondern das ist dieses Holz. Er wurde an dieses Holz geschlagen, er hat die Verbindung wiederhergestellt an diesem Holz, dass wir wieder Teil dieser neuen Schöpfung sein können. Dass wir teilhaben können an diesem Neuen, was entsteht, an diesem Heilwerdenden. Siehe, ich mache alles neu. Das ist Erneuerung statt Verwerfung. Könnt ihr die nächste Folie nochmal machen? Da war noch. Erneuerung statt Verwerfung. Heilung, Verbindung, Wiederherstellung. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es nicht nur darum geht, das, was wir als Leben kennen, in die Tonne zu kicken und irgendwas ganz Neues zu machen. Sondern ich bin sehr davon überzeugt, dass das, was wir hier haben, das, was uns, wo unser Herz auch ein Stück weit für schlägt, das, was uns als Menschen auch irgendwie ausmacht, dass das nicht einfach komplett weg ist, aber dass das, was kaputt ist, geheilt wird. Dass neue Verbindung entsteht zwischen Himmel und Erde, zwischen dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass diese zwei Teile eigentlich zusammengehören und eins werden. Und dass etwas wiederhergestellt wird, was eigentlich schon immer so gedacht war. Nämlich, dass Gott in unserer Mitte ist. Dass wir ganz nah bei ihm sind, dass er bei uns wohnt, dass seine Herrlichkeit uns erfüllt. Habe euch an dieser Stelle nochmal hier N.T. Wright mitgebracht, ein kurzer Auszug. Wenn in dieser Vision von neu die Rede ist, dann heißt das nicht, dass Gott die erste Schöpfung wegwirft und jetzt einen zweiten Versuch unternimmt in der Hoffnung, dass jetzt alles gut wird. Offenbarung 21 und 22 zeigen uns die völlige Verwandlung und Erneuerung von Himmel und Erde. Gott vernichtet in Himmel und Erde alles, was mit dem noch unvollendeten Plan für die Schöpfung zu tun hat. Insbesondere die schrecklichen, widerlichen und tragischen Auswirkungen der menschlichen Sünde. Er hat schon angefangen. Der Himmel ist schon erneuert. Der Himmel ist schon gereinigt. Weil der Widersacher, der Satan, nicht mehr drin sein darf. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist genau das passiert. Da musste der gehen. Da hatte der kein Recht mehr, vor Gott zu stehen und uns anzuklagen. Da hat die Erneuerung schon angefangen. Die unsichtbare Welt ist schon mittendrin in dieser Erneuerung. Und das ist ein großer Trost, weil wir auch schon mittendrin sind, wenn wir zu Jesus gehören. Nur wir sehen es noch nicht. Es ist noch verborgen. Aber vielleicht schreibt Paulus deshalb in 2. Korinther 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Es ist schon da. Wenn du zu Christus gehörst, dann bist du schon Teil dieses Neuen, was beginnt und was irgendwann mal zur Vollendung kommen wird. Du bist schon in diesem Wiederherstellungsprozess drin. Und du darfst dich darauf freuen, auf das, was noch kommt. Das Beste kommt noch. Aber das ist keine Resignation für das, was wir jetzt hier haben. Zu sagen, naja komm, genieß es, solange du es noch hast. Irgendwann ist es weg und dann kommt halt was ganz anderes. Nein, das ist nicht die Perspektive. Das ist nicht das, wozu Jesus aufgerufen hat. Sondern Er hat uns dazu aufgerufen, auch heute schon so zu leben, als wären wir schon mittendrin. Uns diese Gegenwart Jesu Christi mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben vor Augen zu halten und darin zu leben und den Blick auf ihn zu richten, darin Trost zu finden für manche Herausforderungen, darin Hoffnung zu finden für das Morgen, darin diese Versöhnung zu finden, in dessen Dienst wir jetzt stehen, um die ganze Schöpfung einzuladen, Teil davon zu werden. Und irgendwann dieses Fest, diese Hochzeit zu feiern und zu erleben, wie unbeschreiblich wahrscheinlich, unbeschreiblich dieser Augenblick sein wird. Und wir feiern das heute auch schon. Und ich lade dich ein, wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Ich lade dich jetzt gleich ein, dass du diesen neuen Bund, um den es hier geht, also dieses, ich gehöre dazu, ich verbinde mich mit Christus, ich lade ihn ein, ich lasse zu, dass er mit seinem Geist in mich hineinkommt. Dass er Dinge aufdeckt, die vielleicht schwierig sind, die noch zu dem dunklen Meer gehören. Dass er das offenbart in mir und mir vielleicht hilft, auch da manches zu überwinden, kleine Schritte zu gehen. Aber unabhängig davon, dass ich in seiner Gnade lebe und ich in seiner Gnade bin und mich nichts aus seiner Hand reißen kann und schon jetzt der Himmel in mir angefangen hat. Das hat Christus am Kreuz für uns getan. Den Himmel gereinigt und einen Ort geschaffen, wo jetzt schon diese Herrlichkeit Christus erfahrbar wird, weil er auf dem Thron sitzt. Und daran nehmen wir Anteil. Und deswegen ist es so cool, das irgendwie auch in sich aufzunehmen. Das Brot zu schmecken. Den Saft in diesem Fall bei uns zu spüren und ihn in sich aufzunehmen, so wie der Heilige Geist in uns ist und wir es gar nicht so richtig fassen können, aber ihm Raum zu geben, vor seinen Thron zu kommen und ihm die Ehre zu geben. Lasst uns an dieser Stelle miteinander unseren Glauben bekennen. Ich lade euch ein, das Glaubensbekenntnis mit mir zu sprechen. Ich hoffe, ja, die Technik hat es schon auf dem Schirm, das ist großartig. Wir haben es vorher nicht mehr abgesprochen, aber die sind sehr fit da hinten. Vielen Dank. Lasst uns unseren Glauben miteinander bekennen, und damit auch Gott die Ehre geben und das aussprechen, diese Wahrheiten aussprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus, du bist das Zentrum unseres Glaubens. Sei du das Zentrum unseres Lebens. So wie du dein Leben für uns hingegeben hast, so möchte ich vor dich treten und dir mein Leben in die Hand geben. Mein Leben, was im Irdischen Erlösung braucht, was Versöhnung braucht, die du geschenkt hast, die bei dir zu finden ist. Du bist der Auferstandene, du bist der Lebendige. Du bist allmächtig und doch ganz nah. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Emotionen, unsere Empfindungen, unsere Gedanken. Nichts ist dir fern. Und du streckst deine Hände aus. Du willst uns reinigen, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sein können, die einmal vor deinem Thron steht, in weißen Gewändern, reingewaschen, geheiligt, gerechtfertigt. Und einfach nur staunend vor dir stehen und anbeten vor deiner Herrlichkeit, wo alles wiederhergestellt wird, wo alles heil wird. Jesus, wir wollen schon jetzt Wir wollen schon jetzt in dieser Ewigkeit leben. Wir wollen, dass diese Ewigkeitsperspektive schon jetzt unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Entscheidungen bestimmt. Zu deiner Ehre und damit viele andere auch diese Versöhnung, die in dir ist, annehmen dürfen. Amen.